Ostfriesenhass von Klaus-Peter Wolf. Es liest Klaus-Peter Wolf. Die Spieldauer beträgt 17 Stunden und circa 50 Minuten. Ungekürzte Ausgabe.
Er hatte die junge Frau beim Spielplatz mit den alienhaften Rutschen kennengelernt. Wie eine Invasion großer Insekten, die vom Meer aus die Küste angriffen, sahen die Klettergerüste für ihn aus. Er sah ihren Plan dahinter. Genau so versuchten sie harmlos zu erscheinen. Die Kinder sollten sich nicht vor ihnen erschrecken, sondern fröhlich auf sie zulaufen, um mit ihnen zu spielen. Dann würden sie gefressen werden. Der Tag nahte. Bald würde ihre gruselige Armee aus der Tiefe des Meeres aufsteigen, er spürte es genau. Sie hatten in den Regierungen der Welt wichtige Posten besetzt. Die Machtübernahme hatte längst stattgefunden, doch die eigentliche Invasion stand noch bevor. Bald würden sie ihr wahres, blutsaugendes Wesen zeigen. Däniken hatte recht, wenn er sagte, dass die Götter Astronauten waren, aber er irrte sich in der Einschätzung ihres Wesens. Sie waren keineswegs gekommen, um die Menschen vorwärts zu bringen und ihnen Wissen und eine höhere Kultur zu schenken. Die freundlichsten unter ihnen, ja, es gab verschiedene Fraktionen, wollten die Menschheit nur versklaven. Für die anderen sind wir nicht mehr als die Büffelherden für die weißen Siedler im amerikanischen Westen, dachte er. Sie werden uns jagen und schlachten, wenn wir sie nicht vorher stoppen. Er war auf der Suche nach Komplizen. Er konnte die Menschheit nicht alleine retten. Ja, er hatte die Gabe, die fremden Wesen zu erkennen, aber um sie zu besiegen, brauchte er eine Armee. Ihre kleine Tochter hieß Amelie. Mehrfach hatte sie ihren Vornamen gerufen. »Amelie, sei vorsichtig! Amelie, pass auf!« Eine besorgte, beschützende Mutter. Sie wollte verhindern, dass ihrem Kind ein Leid geschah. Vielleicht würde er sie darüber für sich gewinnen können. Sie hatte kurzgeschnittene schwarze Haare, sie war schlank und versuchte vermutlich, sich und ihre Tochter fit zu halten und gut zu ernähren. In einer Dose hatte sie Apfelschiffchen und Möhrenstifte dabei. Immer wieder animierte sie ihre Tochter davon zu essen. Süßigkeiten sah er nicht. Ihre Finger und Fußnägel waren nicht lackiert oder nur mit Klarlack. Das konnte er im Sonnenlicht nicht erkennen. Sie trug keinen Lippenstift, fettete aber ihre Tochter und sich selbst die Lippen mit einer weißen Creme ein. Die Ränder unter ihren Augen hatte sie mit einem selbstbräunenden Sonnenschutz verdeckt. Sie wirkte auf ihn wie eine Frau, die gern unsichtbar gewesen wäre. Sie war nur hier, damit ihr Kind eine gute Zeit hatte. Sie selbst hätte sich am liebsten irgendwo eingeschlossen und nur geheult. All das nahm er wahr und war stolz darauf. Er konnte Menschen lesen. Sie war ganz auf ihr Kind konzentriert. Sie hatte ein Buch dabei, las aber nicht darin und benutzte ihr Handy nur, um Fotos von der Kleinen zu machen. Ihr Gesicht erzählte ihm viel. Sie war vor kurzem schwer verletzt worden. Sein Instinkt sagte ihm, dass es ein Mann gewesen war. Vermutlich war sie jetzt alleinerziehend und stand deshalb unter dem Druck, es besonders gut zu machen. Die Angst zu versagen war ihr ins Gesicht geschrieben. Der Weg zu ihrem Herzen würde über ihr Kind führen. Er war nicht gut im Flirten und Frauen fuhren nicht gerade ständig auf ihn ab. Einige sagten, er habe einen düsteren Blick. Den hatte er sich vor dem Spiegel abtrainiert. Er konnte jetzt ganz charmant lächeln, fand er. Vielleicht wirkte er noch ein bisschen verkrampft, aber mit Kindern fiel es ihm leichter, lockerer zu sein als mit Erwachsenen. Er wartete auf eine Gelegenheit. Gleichzeitig war es nicht so einfach, als Mann ohne Kind allein in der Nähe des Spielplatzes zu bleiben. Mütter und Väter wurden schnell misstrauisch. Ein einzelner Mann, der den Kindern zuguckte, geriet schnell unter Generalverdacht. Unbekannte, die Bonbons verteilten, machten sich nicht beliebt, sondern liefen Gefahr, etwas aufs Maul zu bekommen. Doch er hatte etwas drauf, das Kinder unwiderstehlich fanden. Er konnte Luftballons falten. Als Gymnasiast und später als Student hatte er damit auf Kindergeburtstagen und auf Stadtfesten gutes Geld verdient. Es war viel besser, als in der Fabrik zu arbeiten oder auf dem Bau, wie es viele seiner Kommilitonen taten. Er saß im Strandkorb mit Blick aufs Meer und den Spielplatz. Neben sich hatte er eine Ledertasche, Hirschleder. Die Tasche war alt, das Leder rissig. Es wirkte wie ein Erinnerungsstück oder vom Flohmarkt gekauft. So, wie er die Tasche behandelte, gehörte sie zu ihm und war mehr als einfach nur ein nützlicher Gegenstand, vielleicht eine letzte Erinnerung an die Mutter oder den Vater. Das Geräusch der Wellen, wie sie mit leichtem Grollen gegen die Strandbefestigung rollten, wurde zu einem archaischen Hintergrundgeräusch. Die meisten Menschen hier genossen es, aber er hörte die Bedrohung heraus. Die Ankündigung einer gewaltigen Katastrophe. Er konnte die Zeichen deuten, er erkannte selbst in den Spielgeräten den heraufziehenden Horror und dabei faltete er Luftballons.